ARD.
We took out senior military commanders.
Wir haben hochrangige Hisbollah-Kommandeure ausgeschaltet, die nicht nur israelisches, sondern auch amerikanisches und französisches Blut vergossen haben. Und dann haben wir ihre Nachfolger ausgeschaltet und dann die Nachfolger der Nachfolger. Wir werden die Hisbollah dezimieren, bis alle unsere Ziele erreicht sind.
Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu vor ein paar Tagen vor den Vereinten Nationen. Und offenbar hat Israel auch Erfolg mit dieser Strategie. Die Armee meldet eine weitere gezielte Tötung. Dazu gleich mehr.
Militärische Erfolge haben immer Folgen für die Zivilbevölkerung. Oft ist dann von Kollateralschäden die Rede. Wir schauen auch auf die Situation der Menschen im Libanon und auch im Iran.
Außerdem geht es mit Blick auf die Ukraine heute um die Menschen in den von Russland besetzten Gebieten. Speziell um Tia, ein Mädchen, das aus Donetsk geflohen ist und sich von seinen pro-russischen Eltern losgesagt hat.
Und wir sprechen über einen Brief zum Ukraine-Krieg, den zwei Ostministerpräsidenten und einer in Spe gemeinsam veröffentlicht haben.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Und ich bin Constanze Semidey.
Hier ist das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Die israelische Armee meldet, dass der Chef der Hisbollah-Kommunikationsnetzwerke Mohammed Rashid Sakafi getötet worden ist. Wörtlich heißt es, er wurde durch einen präzisen, auf Geheimdienstinformationen basierenden Angriff in Beirut eliminiert. Und das israelische Militär hat einen massiven Luftangriff auf die südlichen Vororte von Beirut verübt. Der galt offenbar Hashem Safir al-Din, der neuer Hisbollah-Chef werden soll. Es gibt allerdings bis jetzt keine Berichte darüber, ob Safir al-Din durch den Angriff verletzt oder getötet worden ist.
Damit hat sich nun ein Jahr nach dem Massaker vom 7. Oktober der Fokus Israels von Gaza hin zum Libanon verschoben. Nach der Hamas in Gaza konzentriert sich die Regierung nun auf die Hisbollah im Libanon. Eine Terrorgruppe nach der anderen soll geschwächt werden, so scheint es. Dabei fährt die Armee eine Doppelstrategie, einmal eine Pufferzone zu schaffen, die Nordisrael vor Hisbollah-Beschuss aus dem Südlibanon endlich nachhaltig schützen soll und die Hisbollah selbst als Organisation bekämpfen.
Beides löst im Libanon massive Fluchtbewegungen aus. Moritz Behrendt berichtet aus Kairo.
Die Detonationen waren bis in die Berge außerhalb Beiruts zu hören. Einwohner der libanesischen Hauptstadt erzählen, dass die Einschläge ebenso heftig waren wie beim Bombardement des Hauptquartiers der Hisbollah vor einer Woche. Damals wurde der Anführer der Miliz Hassan Nasrallah getötet. Das Ziel in dieser Nacht war offenbar sein potenzieller Nachfolger Hashem Safir al-Din. Offiziell ernannt war er noch nicht, wie Naim Qassem, der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah, Anfang der Woche betont hat.
Wir haben stellvertretende Vorsitzende und es gibt Alternativen für den Fall, dass der Führer in irgendeiner Position ausfällt. Wir werden so bald wie möglich einen Generalsekretär der Partei bestimmen, in den dafür verantwortlichen Gremien.
Allerdings sind zahlreiche Mitglieder der Führungsgremien der pro-iranischen Organisation in den letzten Wochen bei israelischen Angriffen getötet worden. Aus der obersten Führungsriege ist kaum noch jemand am Leben. Ein solches Vorgehen hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu beschrieben bei seiner Rede auf der UN-Generalversammlung in New York.
Wir
haben hochrangige Hisbollah-Kommandeure ausgeschaltet, die nicht nur israelisches, sondern auch amerikanisches und französisches Blut vergossen haben. Und dann haben wir ihre Nachfolger ausgeschaltet und dann die Nachfolger der Nachfolger. Wir werden die Hisbollah dezimieren, bis alle unsere Ziele erreicht sind. Während die libanesische Regierung noch versucht, den Schaden der Bombardierungen der letzten Tage zu ermessen, ist eines klar: In der Bevölkerung verbreiten sie Angst. Immerhin, wir leben, sagt ein Mann in Beirut, aber wir wissen nicht, wie lange noch. Wir wissen nicht, wann die Raketen unsere Familien treffen können. Sicherheit zu finden, das ist hier zurzeit am schwierigsten. Und eine ältere Frau erzählt, wie sie mit ihrer Angst umgeht. Man macht sich Sorgen, sie könnten hier oder da zuschlagen. Sie könnten dich auch aus Zufall treffen. Das fragen wir uns hier gerade die ganze Zeit. Ich gehe spazieren, damit ich den Schmerz und die Sorge verdrängen kann. Hunderttausende sind im Land weiterhin auf der Flucht. Tag für Tag gibt die israelische Armee neue Warnungen heraus an die Bewohner von Dörfern im Süden und Stadtvierteln in Beirut. Sie sollen ihre Häuser verlassen, sonst sei ihr Leben in Gefahr. Hilfsorganisationen schlagen Alarm. Für viele Vertriebene gäbe es im Libanon keine Unterkünfte mehr.
There are families sleeping rough outside.
Familien schlafen im Freien, mit ihren Habseligkeiten um sie herum, mit ihren Kindern schlafen sie auf dem Beton, sagt Jennifer Moorhead von Save the Children im Libanon. Mehr als 1 Million Libanesen sind nach Angaben der Vereinten Nationen inzwischen auf der Flucht. Viele von ihnen in Richtung Syrien. Der am häufigsten genutzte Grenzübergang wurde jetzt jedoch geschlossen, nach einem israelischen Angriff auf die Straße zwischen Beirut und Damaskus.
Julio Segador, unser Korrespondent in Tel Aviv, bewertet den Beschuss des Grenzübergangs nicht als einen gezielten Beschuss einer Flüchtlingsroute.
Diese Übergänge von Syrien nach dem Libanon, das sind ja die Nachschubwege für die Hisbollah, dass hier gezielt möglicherweise Waffenkonvois etc. Bombardiert worden ist. Und das ist eben die andere Seite, und wir kennen das aus Gaza, wir kennen das jetzt aus Beirut, dass Israel in Kauf nimmt, dass bei solchen Bombardements gegen Terrornetzwerke, dass dann auch Zivilisten zu Schaden kommen. Das ist so, das ist auch der Krieg, das muss man ganz offen sagen. Aber man weiß seit längerer Zeit, dass eben diese Wege, die Nachschubwege über den Irak und über Syrien führen in den Libanon. Und das hat die Hisbollah auch am Leben erhalten, dass hier immer die Waffenlieferungen erfolgt. Und ich kann mir nur dieses Bombardement am Übergang Masna erklären, dass hier Nachschubkonvois angegriffen worden sind.
Der Iran als größter Unterstützer der Hisbollah hat ja jetzt noch einmal die Raketenangriffe auf Israel verteidigt. Ayatollah Khamenei, der religiöse Führer des Iran, hat im Freitagsgebet heute von einer Minimalbestrafung des zionistischen Regimes gesprochen. Pia Mazurczak berichtet aus Istanbul.
Demonstrativ der Auftritt des obersten Führers Ayatollah Khamenei beim Freitagsgebet. Das letzte Mal hatte Khamenei das Gebet geleitet, nachdem sein wichtigster General Qasem Soleimani bei einem Luftangriff der USA getötet wurde. Khamenei in der Öffentlichkeit, das soll aber auch Gelassenheit in Richtung Israel signalisieren. Keine Angst davor, dass Israel nach dem Führungspersonal von Hisbollah und Hamas auch die iranische Machtelite ins Visier nehmen könnte. Als Khamenei dann predigt, sind es die bekannten Parolen. Der 85-Jährige beschwört die Einheit der sogenannten Achse des Widerstands und ehrt auf Arabisch die Verdienste von Hisbollah-Chef Nasrallah. Die Rhetorik ähnelt der offiziellen iranischen Kommunikation der letzten Tage. Auf den Straßen Teherans sind manche, zumindest nach außen, unbesorgt. Allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Reisverkäufer Aris sieht das Regime gut gewappnet.
Ich bin 50 Jahre alt und ich mache mir keine Sorgen. Das Regime ist auf den Krieg vorbereitet und hat genügend Waffen, um zu kämpfen.
Lebensmittelhändler Ahmad dagegen glaubt, dass eigentlich keine Seite ein Interesse an Krieg hat.
Der Krieg findet nicht zwischen Iran und Israel statt, denn Israel kann keinen Krieg mit dem Iran beginnen, ohne von Amerika unterstützt zu werden. Alle arabischen Anrainerstaaten und der Persische Golf würden zerstört werden und daher ist kein totaler Krieg wahrscheinlich.
Von Vorbereitungen für einen möglichen Krieg ist wenig zu hören. Am Abend des iranischen Angriffs auf Israel gab es noch lange Schlangen vor den Tankstellen. Davon ist derzeit nichts zu sehen. Bei einigen macht sich fast so etwas wie Fatalismus bemerkbar. Manche planen, im Fall eines Angriffs aufs Land zu fahren. Fataneh war vor ihrer Rente Grundschullehrerin. Sie wirkt resigniert. Ich mache nichts Besonderes, wenn es Krieg gibt. Ich habe meine täglichen Aufgaben. Und weil ich Krieg in jeder Form hasse, ist mir egal, ob die Armee oder die Revolutionsgarden gut aufgestellt sind.
Wir schauen jetzt auf den Krieg in der Ukraine. Die ukrainische Armee hat große Schwierigkeiten an der Front im Osten. Nach der Eroberung von Vuhledar durch russische Truppen sind die ukrainischen Verteidiger unter großem Druck. Und für die Bevölkerung dort ist das Leben extrem schwierig. Die Infrastruktur ist in vielen Orten zerstört, Heizanlagen, Kraftwerke. Jetzt melden Behörden auch Probleme bei der Wasserversorgung in der Region Donetsk. Russische Angriffe haben demnach 2 Wasserversorgungsanlagen schwer beschädigt und es ist wohl nicht möglich, die Versorgung wiederherzustellen. Aber auch die Millionen Menschen in den russisch besetzten ukrainischen Gebieten leiden unter dem Besatzungsdruck. Wie muss man sich das Leben da vorstellen?
Die Menschen dort haben wenig Meinungsfreiheit. Es gibt Zwangsmobilisierungen der Männer in die russische Armee, schlechte soziale Versorgung und aggressive russische Propaganda in allen Bildungseinrichtungen. Die Gebiete rund um die Städte Luhansk und Donetsk sind praktisch seit 2014 unter russischer Kontrolle. Kinder und junge Erwachsene haben ihr ganzes Leben oder einen großen Teil ihres Lebens in diesem Propagandaraum der russischen Welt verbracht.
Unsere Korrespondentin in der Ukraine, Andrea Bär, hat mit der 20-jährigen Tia aus dem russisch besetzten Donetsk gesprochen. Die hat einen schwierigen Schritt gewagt und hat sich von ihren pro-russischen Eltern losgesagt. Sie flieht in die ukrainisch kontrollierten Gebiete und gerät in eine Odyssee.
Tia sitzt im Taras-Schewtschenko-Park in Kiew. Sie ist ein kleines Mädchen von 8 Jahren, als Russland 2014 ihre Heimatstadt bei Donetsk besetzt. Kindergarten und Grundschule erlebt sie noch auf Ukrainisch. Dann umgibt sie der aggressive Propagandaraum der sogenannten russischen Welt. Auch zu Hause entkommt sie ihm nicht. Meine Familie lebt unter Besatzung und sie unterstützen das Regime, das derzeit dort herrscht. Orange gefärbte halblange Haare, silberne Ohrringe, das beige T-Shirt in eine weiße Hose gesteckt. Ausgeprägter Eigensinn. Es ist eine ungewöhnliche junge Frau, die da auf der Parkbank sitzt und ihren Weg beschreibt aus einer repressiven Gedankenwelt, die sie eigentlich verinnerlichen soll. Sie liebt die ukrainische Sprache und lehnt ihre Eltern ab. Das ist der Beginn. Ich habe sie nie wirklich als Autoritäten angesehen, denn wenn man 10 Jahre lang in einer Krise lebt, geht man entweder kaputt oder wird stärker. Meine Eltern sind zusammengebrochen. Sie haben sich dem Alkohol zugewandt. Deswegen konnten sie auch keinen Einfluss nehmen auf meine politische Haltung. Tia ist 16, als die belarussische Demokratiebewegung gegen Lukaschenkos Wahlbetrug sie politisiert. Sie entdeckt unabhängige Medien und identifiziert sich mit Menschen, die sie für russische Oppositionelle hält. Noch verortet sich Tia im russischen Raum. Ich habe mit ihnen sympathisiert, weil mir nicht wirklich gefallen hat, was bei mir zu Hause passiert. Ich habe dann erkannt, dass meine Heimat völlig von Russland abhängig war. In ihr hat sich längst etwas quergelegt. Sie spricht so oft sie kann Ukrainisch und die Konflikte mit ihren Eltern nehmen zu. Die russische Vollinvasion im Februar 2022 ist eine weitere Zäsur im Leben dieser rebellischen jungen Frau. Stoppt den Krieg, postet sie auf Social Media, als damals 19-jährige Studentin der russischen Philologie. Ich bin von meinem Umfeld bedroht worden und dass sie mich denunzieren würden. Ich habe darauf nicht viel reagiert, bis ich herausgefunden habe, dass das Konsequenzen hat. Im Oktober 2023 wagt sie die Flucht ins Ungewisse. Tia kommt nach Kharkiv und eine demütigende Odyssee beginnt durch die ukrainische Bürokratie. Ihre Besatzungsdokumente muss sie abgeben beim Eintritt auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet und ihr bleibt nur ihre ukrainische Geburtsurkunde. Ohne ukrainischen Pass ist sie praktisch illegal, kann nicht zum Arzt, nicht arbeiten, nicht studieren und keine Wohnung mieten. Auch der Status einer Binnenvertriebenen wird ihr verweigert und damit auch die soziale Unterstützung. Die Kharkiver Menschenrechtsgruppe hilft ihr, doch der komplizierte Kampf um gültige ukrainische Papiere dauert ein ganzes Jahr. Vor kurzem bekommt Tia endlich den ersehnten ukrainischen Pass. 12 Jahre, nachdem Russland ihre Heimatstadt bei Donetsk besetzt hat, ist aus dem kleinen Mädchen von damals eine starke, unabhängige Frau geworden. Zu ihrer Familie hat sie keinen Kontakt. Ihre Herkunft möchte sie aber nicht vergessen. Ich möchte mich einsetzen für den Ruf der Menschen, die Besatzung verlassen haben und für die Menschen aus Donetsk, Luhansk oder von der Krim im Allgemeinen. Denn es wird sehr wenig Gutes über uns gesagt. Wir sind eine große, starke menschliche Ressource. Wir sind klug. Wir sind etwas wert. Und wir sind auch Ukrainer.
Ja, bei sowas stelle ich mir immer wieder die Frage, wie kann man den Menschen dort bzw. der Ukraine wirklich helfen? Schickt man mehr Waffen, weitreichende Waffen, oder soll man jetzt nach 2,5 Jahren Krieg auch in andere Richtungen denken?
Ja, das beschäftigt offenbar auch Dietmar Woidke, Michael Kretschmer und Mario Vogt, zwei amtierende Ministerpräsidenten in Ostdeutschland und einer, der es werden möchte. Die drei Männer haben einen Brief zum Krieg in der Ukraine geschrieben. Die FAZ hat ihn veröffentlicht. Darin plädieren sie gemeinsam dafür, durch Verhandlungen ein Ende des Krieges herbeizuführen. Ich zitiere mal: Wir wollen, dass das Leid der Menschen durch diesen verheerenden Krieg ein Ende hat und setzen uns für einen Waffenstillstand und Verhandlungen unter Wahrung der Charta der Vereinten Nationen und im Geist des Budapester Memorandums zwischen der Ukraine und Russland ein. Und weiter heißt es, es geht darum, einen Waffenstillstand zu erreichen und der Ukraine belastbare Sicherheitsgarantien zu bieten. Die Bundesregierung muss ihre außenpolitische Verantwortung durch mehr erkennbare Diplomatie aktiver wahrnehmen.
Der CDU-Politiker Kretschmer aus Sachsen vertritt ja diese Position schon lange und hat sich auch wiederholt geäußert und ist dabei schon oft von der Bundes-CDU kritisiert worden. Von seinem SPD-Kollegen Woidke aus Brandenburg kennt man ja ähnliche Worte.
Sie beide und auch Mario Vogt in Thüringen können nun nach den Landtagswahlen jeweils nur dann eine Regierung gegen die sehr starke AfD bilden, wenn sie mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht zusammengehen. Und das verlangt für eine Koalition ein außenpolitisches Bekenntnis, das sich mindestens für Verhandlungen einsetzt. Sarah Wagenknecht hat den Brief auch schon gelobt. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann sieht ihn dagegen als Kotau, also als Kniefall. Und der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk hat auf NDR Info seine ganz eigene Einschätzung abgegeben.
Dass jetzt wir in einer Situation sind, dass ausgerechnet am Tag der deutschen Freiheit und der deutschen Einheit, am 3. Oktober 2024, drei designierte Ministerpräsidenten in der FAZ einen Unterwerfungsbrief in Richtung Wagenknecht veröffentlichen, in der sie geradezu darum betteln, dass sie mit ihnen gemeinsam in eine Koalition steigt. Das halte ich für, mich macht das nicht nur sprachlos, man merkt das, mich macht das wütend. Denn Frau Wagenknecht ist nicht besser als die AfD. Das wird leider oft so falsch dargestellt, auch weil sie sich in jeder Talkshow des öffentlich-rechtlichen Rundfunks herumlümmeln kann und ihre Kreml-Narrative verbreiten darf, ohne dass ihr da sozusagen groß widersprochen wird. Das, was ihr Hauptziel ist, das ist der Angriff auf die politische DNA der Bundesrepublik, nämlich der Ausstieg aus der Westbindung. Und das da zwei CDU-Politiker und ein SPD-Politiker nun mitmachen wollen, es macht mich sprachlos und Sie merken geradezu wütend.
Das war unser Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Diesen Podcast gibt es jeden Tag, morgens und nachmittags, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.